Wer bekommt das Haus und wer wie viel Geld? Beim Gedanken ans Erben schlagen bei vielen Menschen die Alarmglocken. Oft gehen nämlich die Wogen hoch. Dabei könnten viele Streitfälle verhindert werden, sagte Sibyl Matter, Fachanwältin Erbrecht, Notarin und Mediatorin im Wissen zum Zmittag im Dezember 2025. Es müsse nur schon zu Lebzeiten über wichtige Dinge gesprochen werden.
Ich begrüße euch herzlich zu diesem Wissen am Mittag. Ihr habt euch eine schwere Kost vorgenommen zum Mittag. Erben ist außerordentlich ein komplexes Thema. Erben und wo es Streit kann geben um das Erben, präzise, verständlich und in kurzer Form darzustellen, ist eine grosse Herausforderung. Aber ich probiere euch mal so in 20 Minuten einen ersten Überblick zu geben. Es ist klar, dass wir alle mal sterben. Und es ist klar, dass immer, wenn jemand stirbt, es auch das Erbe gibt. Manchmal ist nur Schulden, aber es gibt immer das Erbe. Es hat auch immer Erbinnen, die vorgesehen sind. Und weil die Situationen, wo die Personen drin sein können, die sterben, so komplex sind, ist eben auch das Erbrecht wahnsinnig komplex. Das Gesetz sieht vor, wer erbt, wenn jemand stirbt. Und das Gesetz geht natürlich, oder der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass man in einem klassischen Familienmodell lebt und sieht darum vor, dass in erster Linie, also wenn man Kind hat, dass man geheiratet ist, dass man liebliche Kinder hat, geht so halt von diesen Standardvorstellungen aus und hat für die auch relativ gute Lösungen. Also Eheleute erben, Nachkommen erben, wenn man weder geheiratet ist noch Kind hat, dann geht es an die Eltern oder an die Geschwister, es nimmt so seinen Lauf. Und wenn alles in Minne ist, können die gesetzlichen Bestimmungen auch sinnvoll sein. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die nicht in diesen Modellen leben und andere Lösungen wollen. Es ist auch so, dass die Leute nicht immer erst im hohen Alter sterben, wo sie sich schon Gedanken über das Erbe gemacht haben und schon Testament geschrieben haben. Und darum gibt es immer wieder schon mit dem Tod von jemandem, der ja an und für sich bei den Angehörigen ein Schockerlebnis auslöst, zusätzlich die Erkenntnis, dass das mit dem Erbe jetzt überhaupt nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das hat natürlich wahnsinniges Konfliktpotenzial. Also, es gibt eine gesetzliche Erbfolge, die, glaube ich, die kennt ihr, die führen jetzt hier nicht länger aus. Jetzt kann man natürlich, aber wenn man sich bewusst ist, dass die eigene Situation dem gesetzlichen Modell nicht entspricht, weil man zum Beispiel nicht verheiratet ist mit der Partnerin oder dem Partner, wenn man Stiefkind hat, wo man sehr eng mit ihnen verbunden hat oder gar keine näheren Angehörigen, kann man letztwillige Verfügungen machen. Testament oder Erbverträge. Und dort kann man abweichend von der gesetzlichen Regelung festhalten. Die letztwilligen Verfügungen die werden erst offiziell eröffnet, wenn jemand stirbt. Man muss vorher ja nicht dem Freundeskreis oder der Familie zeigen, was man im Testament hat geschrieben hat. Und darum werden die nach dem Tod, also nach dem Schockerlebnis, dass jemand gestorben ist, werden die ziemlich gleich darauf eröffnet und dort können Überraschungen drin sein. Und das ist mein erst ganz wichtiger Hinweis an euch, vor allem, wenn es um Nachkommen geht oder wenn ihr eine Familie habt und dort nicht in den gesetzlichen Modellen, zum Beispiel die Kinder nicht gleich behandelt. Und zwar nicht nur wegen der Quote, sondern weil ihr zum Beispiel auch Bestimmungen drin habt, dass das eine Kind das Haus bekommen soll und das andere Kind was weiss ich, die Bilder, die wertvollen Bilder oder so, das sind Teilungsvorschriften. Immer wenn man etwas abmacht, wo abweicht, von einfach halb-halb oder zu gleichen Teilen verteilen, sollte man die Nachkommen darauf vorbereiten. Oder ist es sehr wertvoll, wenn die das schon wissen, dass zum Schock vom Tod nicht auch noch der Klopf dazu kommt, dass es jetzt anders ist, als man gemeint hat. Weil dann, ja, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind, dann reagieren wir häufig nicht souverän und dann kann es zu Konflikten kommen. Darum informieren, gerade wenn Familien, Eltern Erbverträge machen, zum Beispiel abmachen, beim Tod vom ersten Elternteil sollen die Kinder noch gerade nichts ausgeliefert bekommen, sondern noch warten. Immer wenn man so Regelungen macht, informieren die Kinder. Informieren. Das macht Sinn, das entlastet vor allem auch die Situation des überlebenden Elternteils. weil sie dann nicht mit der Überraschung oder dem Zorn allenfalls konfrontiert sind von den Kindern. Und das gilt natürlich erst recht, wenn man Partnerin oder Partner berücksichtigt und die Kinder auf einen Pflichtteil setzt. Also wenn man drastischere Eingriffe macht, dann umso mehr informieren und auch zeigen, wie das allenfalls kompensiert werden kann. Hingegen, wenn ihr keine Nachangehörigen habt und zum Beispiel eine Freundin oder Göttikind oder so Dritte wollt begünstigen, weil ihr mit denen ein enges Verhältnis habt zur Zeit, dann würde ich mir gut überlegen, ob man das wirklich zu Lebzeiten schon kommunizieren will. Weil es gibt eine gewisse Erwartungshaltung bei diesen Personen. Und ihr wisst ja, man ist ein Leben lang frei, auf ein Testament zurückzukommen und dort auch Anpassungen zu machen, je nachdem, wie sich das eigene Leben verändert und wie sich das Beziehungsnetz ändert. Und darum würde ich dort eher vorsichtig sein, mit Dritten schon anzukünden, dass sie dann etwas dann mal von einem überkommen. Das kann die Beziehungen verändern und das kann einem auch ein bisschen unfrei machen. Aber in den Familienkontexten, dort, wo eben eine Erwartungshaltung schon besteht, von Gesetzes wegen, dass man etwas überkommt, dort würde ich informieren, wenn man abweicht. Ihr wisst vielleicht, ich werde noch schnell auf den Begriff der Pflichtteile eingehen. Ihr wisst vielleicht, dass es eine gewisse Kategorie von Erbinnen gibt, die einen Pflichtteil hat. Also das Gesetz sagt ja, wer alles soll erben. Und wenn man nicht geheiratet ist und keine Kinder hat, kann ich auch alles an eine Organisation spenden. Wenn ich aber Kinder habe und verheiratet bin, dann haben diese Kategorien von Erbinnen einen Pflichtteilsschutz. Also die haben einen Anteil vom Erbe, den ich ihnen nicht darf nehmen mit einem Testament. Und dort ist noch wichtig, dass man weiss, dass man zwar in einem Testament die völlig übergehen kann. Also ich kann, obwohl ich Kind habe, zum Beispiel sagen, alles mein Vermögen soll an meinen Partner. Und dann haben die Kinder, dann sind sie übergangen worden. Und wenn sich die Kinder nicht zur Wehr setzen, dann müssen sie aktiv werden und müssen ihren Pflichtteil einklagen letztlich. Und darum ist das etwas, wo man sich einfach total gut überlegen muss, will man das der Person, die man begünstigen zumuten, dass sie dann einen Konflikt werden hat, zwangsläufig? Oder will man nicht von vornherein eben den Pflichtteil berücksichtigen? Oder mit den Kindern ins Gespräch kommen und zum Beispiel abmachen, es geht zuerst alles an meinen Partner und dann vielleicht an sie. Das wäre jetzt steuerrechtlich nicht eine günstige Situation, aber kommunizieren. Also, Pflichtteile berücksichtigen und sonst müssten sich die nicht berücksichtigt worden, dagegen wehren. Eine ganz häufige Quelle von Streitigkeiten sind die lebzeitigen Zuwendungen. Und das ist etwas, was sich viele Leute nicht bewusst sind. Wenn man als Eltern Kind gleich behandelt, also zum Beispiel nicht in einem Testament eine Abweichung macht oder überhaupt kein Testament macht und die Kinder gleich behandelt, dann steht im Gesetz, oder dann geht das Gesetz davon aus, dass die Vermutung von der Gleichbehandlung nicht nur bezüglich dem Nachlass gilt, sondern über das ganze Leben gilt. Dass nämlich alle Schenkungen, die nicht zu Lebzeiten einzelne Kinder schon gemacht haben. Und wir reden nicht von Weihnachtsgeschenken, wir reden von einer teuren Ausbildung, allenfalls einer zusätzlichen, oder 100'000 Franken an Kauf von einer Liegenschaft, oder sogar die Abtretung von einer Liegenschaft, dass all diese Schenkungen im Todeszeitpunkt, wenn es um die Erbteilung geht, aufgerechnet werden, wie wenn sie noch vorhanden wären, und er auf Basis von dieser Masse geteilt wird. Und das kann dazu führen, einerseits, dass, wenn das ganz extreme Schenkungen waren und nur noch wenig vorhanden ist, sogar eines von den Kindern etwas aus seinem Vermögen noch wieder einwerfen muss. Und das ist natürlich, kann natürlich zu Schwierigkeiten führen. Heisst aber auch, dass man dann über das ganze Leben, je nachdem mit den Geschwistern, die Vater verstürmen. Was hast du denn bekommen? Und ich weiss ganz genau, du hast denn das noch bekommen und deine Ausbildung hat mehr gekostet. Und das ist etwas, wo wir vor Gericht darüber streiten. Zum Beispiel Kind hüten. Die Grossmutter hat Kinder gehütet von der einen Schwester, die andere hat in Zürich gewohnt. Deren ihre Kinder hat sie nicht gehütet. Da hat man Geld gespart, weil sie nicht in die Kita haben müssen. Das muss aufgerechnet werden. Oder wenn ein Kind günstiger in einer Wohnung hat gewohnt von den Eltern, nicht zum Marktpreis. Sei das, ist das eine Schenkungskomponente, so viel wie die Miete günstiger ist, kann man aufrechnen. Kann man erstreiten, dass das aufgerechnet wird. Und das ist etwas, das ihr euch vorstellen könnt, also ganz, ganz mühsam kann sein. Und auch dort ist wieder die Lösung, immer ganz, ganz transparent in der Familie mit solchen Sachen umgehen. Das immer wieder ansprechen. Es ist so, ich stelle fest, ich hüte die Kinder mehr, die nicht. Wie können wir das ausgleichen? Wie wollen wir das ausgleichen? Was braucht die Stufe, dass du dich entschädigt würdest fühlen? Laufend in solchen, im Gespräch bleiben über solche Themen. Und wenn man jemandem Geld gibt, das einem anderen sagen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist sagen, ich gebe dir jetzt 10'000, aber sag's den anderen nicht. Weil was passiert, dann geht man davon aus, bei den anderen läuft es genau gleich. Und vielleicht bekommen die sogar noch mehr, oder? Und darum unbedingt über solche Sachen laufend reden und vielleicht sogar Buch führen, das immer wieder thematisieren. Und dann gibt es über das kein Gestürm. Oder zum Beispiel auch mal sagen, wenn die Kinder wach sind, wenn wir mal einen Strich drunter ziehen, dass man alles auf den Tisch legt, vielleicht eine Ausgleichszahlung oder auch nicht, und sagen, wir halten fest, wir schauen uns alle als gleich behandelt an. Für uns ist das gut, über das rechnen wir nicht mehr ab. Oder? Das kann wahnsinnig entlastend sein. Aber seid euch bewusst, dass eben auch Schenkungen zu Lebzeiten an Erbinnen können relevant sein, wenn es eben um die Ausgleichung geht. Wichtig zu wissen ist, dass wenn man dass die Vermutung von dieser Ausgleichungspflicht nur gilt, wenn man die Kinder gleich behandelt. Wenn man sie nicht gleich behandelt, dann gilt die Vermutung nicht. Und dann werden die nicht berücksichtigt, ausser man tut explizit sagen, aber diese Schenkung dann musst du dir dann aufrechnen. Es ist wirklich kompliziert. Wichtig für mich hier ist, dass ihr verstanden habt, dass so lebzeitige Schenkungen durchaus ein erbrechtliches Thema sein können, mit viel Konfliktpotenzial, weil es weit in die Kindheit zurückgeht und dann alles aufgekocht werden kann. Gut, noch zu den Liegenschaften. Liegenschaften birgen ein besonderes Konfliktpotenzial. Und zwar ist es so, dass im Gesetz steht, dass wenn ich zum Beispiel einem Kind eine Liegenschaft vorzeitig übertrage, abtrete auf Rechnung künftiger Erbschaft, weil die mit der Familie drei Wege wohnen und so, dann ist der relevante Wert, wo sich das Kind, das übernimmt, muss anrechnen von dieser Liegenschaft, ist der Wert, den die Liegenschaft hat im Zeitpunkt von meinem Tod. Also nicht der Zeitpunkt dann, sondern mit der Teuerung, die Liegenschaft allenfalls den Mehrwert, den die Liegenschaft gewinnt, bis ich stirbe. Und da kann ja viel Zeit dazwischen sein. Und das ist etwas, was für das Kind, das übernimmt, vielleicht ja, gar nicht kalkulierbar ist. Was ist denn der effektive Wert, den man die Liegenschaft im Nachlass kostet? Und er kann auch noch sein, dass das Kind eine Liegenschaft übernimmt, vielleicht in einem schlechten Zustand, viel investiert, selber näher. Und dann wird es natürlich umso schwieriger, den Wert auszurechnen, weil man ja dann wieder herausdividieren muss, wie viel hat es jetzt an Wert gewonnen wegen den Investitionen, die das Kind selber gemacht hat. Also, ihr seht, dort ist wiederum viel, viel Konfliktpotenzial. Konfliktpotenzial ist immer lösbar, oder? Ich sage einfach, wenn man über das hinweggeht, sich dort nicht bewusst ist, dann gibt es ein Gestürm. Wenn man sich dem bewusst ist und eine Schätzung macht hier und eine Schätzung macht nach der Renovation und dann wieder beim Todeszeitpunkt, wenn man das gut dokumentiert oder wenn man mit allen Kindern abmacht, wir lassen heute schätzen, wo wir es abtreten und alle Kinder sind einverstanden, dass dieser Wert dann auch gelten soll später, kann das auch verbindlich sein. Aber dann ist natürlich das Risiko mehr bei den Kindern, die sagen, es ist für mich okay. Aber es kann ja für die übrigen Geschwister die ohne Gewinn sein, dass eins das Familienhaus, das Elternhaus behaltet und weiter zugänglich haltet und so weiter. Also bei den Liegenschaften auch Achtung. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Gleichbehandlung der Kinder. Ich habe das schon am Anfang ein bisschen angetönt. Gleichbehandlung ist ja etwas Unmögliches. Über das Leben gesehen ist Gleichbehandlung von Kindern unmöglich, das sind wir uns bewusst. Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Unterstützungsbedarf, das ist klar. Und gleich ist es wichtig, dass man sich bemüht um Gleichbehandlung. Und im Testament heisst Gleichbehandlung zu gleichen Teilen primär. Und wenn man sagt zu gleichen Teilen, dann ist man sich bewusst, dass am Schluss im Nachlass ja dann ganz viele verschiedene Sachen sind. Nicht nur Franken, die man schön aufteilen kann, sondern Bilder, Schmuck, eben vielleicht Liegenschaften, Aktien, Firmenanteile, was auch immer. Und die muss man dann irgendwie verteilen. Und jetzt also sagen, du bekommst das Haus dafür Bilder und Schmuck und der Rest wird mit Geld ausgeglichen. So. Also am Schluss haben nicht alle genau das Gleiche geerbt. Und jetzt kann ich in einem Testament da schon vorgreifen und eben die erwähnten Teilungsvorschriften machen, indem ich sage, das Kind, das Kinder hat, Familie soll das Haus bekommen und das andere soll Bilder bekommen und so. Dort kann ich sagen, wie das aufgeteilt werden soll. Und das ist häufig ist das sehr gut gemeint, wenn das Leute machen, weil sie denken, dann können wir ein Gestürm vermeiden. Und gleichzeitig sind es Ungleichbehandlungen. Meistens sind die, die nachher, noch wenn sie sich nicht einmal gewünscht hätten, die Tatsache, dass das schon zugeteilt wurde, wird viel schon als eine Ungleichbehandlung erlebt. Und darum würde ich dort auch wirklich warnen vor solchen Zuteilungen. Erstens, weil man häufig von Hypothesen ausgeht. Zum Beispiel, ich habe es gesagt, das Kind, das Kind hat, will sicher ins Haus. Vielleicht hat es dann längstens ein eigenes Haus und will das Haus ja gar nicht. Und zum anderen, weil man eben dort Ungleichbehandlung kann, oder ein Gefühl von Ungleichbehandlung kann provozieren. Darum würde ich das unbedingt mit dem Kind absprechen und ich würde im Zweifelsfall dem Kind zutrauen, dass sie das selber friedlicher näher untereinander austeilen können, gemäss den Bedürfnissen, die sie dann effektiv dann haben, wenn es um die Erbteilung geht. Das ist ja dann vielleicht 20 Jahre, nachdem ich jetzt hier mein Testament schreibe. Und dem Kind grundsätzlich zutrauen, dass sie das selber können. Weil ihr müsst wissen, das Spezielle am Konflikt im Erbrecht im Vergleich zum Familienrecht ist, wenn sich ein Ehepaar streitet in einer Scheidung, dann leben die beiden noch, die können sich auseinandersetzen, die können sich versöhnen, die können das zusammen ausraufen, mehr oder weniger gut. Im Erbrecht haben wir jemanden von diesen Parteien, die am Streit beteiligt ist, nicht mehr am Tisch. Nämlich die Person, die vielleicht ein blödes Testament hat geschrieben oder ein unglückliches Testament hat geschrieben. Und die Kinder können dann nur noch beschränkt das wieder gut machen. Versteht ihr, wie ich meine? Weil das ist wirklich ein grosser Unterschied. Und manchmal hat man Kinder ungleich behandelt, weil man eins wollte besser behandeln und man hat dem einen Bärendienst erwiesen. Weil das dann der ganze Groll von seinem Geschwister, der es eigentlich vorher das Gute hatte, vielleicht noch Gotten war von dem seinen Kindern, oder? Plötzlich hat man dort einen Zwist in einer Familie und das, was besser behandelt ist, kann das wie gar nicht mehr gut machen. Und das sind darum wirklich ganz, ganz heikle Themen. Trauen den Kindern auch zu, dass sie so Sachen selber aushandeln können. Ausser ihr habt natürlich wirklich ganz handfeste Anhaltspunkte, dass das nicht gehen wird. Aber es ist etwas, was ich wirklich erfahren habe als Anwältin. Früher hat es auch die alten Paterfamilias gegeben, die das Gefühl hatten, sie müssen noch über mehrere Generationen wissen, sie am besten, was mit dem Zeug passieren soll. Das ist einfach häufig nicht hilfreich. Ich möchte noch auf etwas eingehen, und zwar eben Testament. Haben wir gesagt, es gibt Testament und Erbvertrag. Ich weiss nicht, ob der Unterschied von diesen zwei Sachen wissen. Beide Mal sage ich letztwillig, was soll passieren, wenn ich sterbe mit meinem Vermögen. Im Testament mache ich das nur für mich. Also ich sage, was mit meinem Vermögen passiert. Und ich kann das auch jederzeit wieder ändern, wenn ich will. Aber wenn ich tot bin, ist es gelaufen. Also was nach meine Erbinnen mit dem machen, was ich bekomme, ist kein Thema mehr. Jetzt ist viel, in Familien tun sich viel die Eltern begünstigen, sagen, wenn der Erste von uns stirbt, soll möglichst viel noch beim anderen bleiben und unsere gemeinsamen Kinder in der Regel, die sollen noch warten und die sollen dann später etwas erben. Und das ist natürlich wichtig, dass wenn ich sage, du sollst so viel wie möglich bekommen, dass der oder die, die das viel bekommt, der allein haltet und dass, wenn er oder sie stirbt, der auch den Kindern zukommen und nicht die Kinder auf einen Pflichtteil setzt und zum Beispiel, dass er eine neue Partnerin oder jemand Drittem oder so gibt. Und das dazu, damit ich die Gewissheit hat, dass sich meine Vertragspartei auch bei seinem oder bei ihrem Tod an das haltet, für das kann ich einen Erbvertrag machen. Wo wir drin regeln, was ist, wenn ich zuerst sterbe, was ist, wenn du zuerst stirbst, was ist, wenn ich als Zweites sterbe und was ist, wenn das andere als Zweites stirbt und was ist, wenn wir gleichzeitig sterben. Und wenn wir diese Gewissheit, und das wollen wir häufig, wenn wir Kinder zurückstehen zugunsten des anderen älteren Teils, dann ist das häufig ist nicht der Erbvertrag das Instrument vor Wahl. Aber es kann bei Dritten sein, oder? Also ich bin nicht verheiratet ein Paar, oder, die sagen, nein, weisst Begünstigung, aber das Haus von mir soll dann nicht nur, weil der Zufall es will, wer zuerst stirbt, plötzlich in deiner Familie oder in meiner Familie landen. Dann muss man auch Erbverträge machen und kann das dann eben über einen eigenen Tod heraus auch noch feststellen. Also, wenn man das Gefühl hat, es könnte ein Gestürm geben, weil die Leute, die man gerne hat und die man begünstigen will, halt schwierig haben untereinander, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Willensvollstrecker oder eine Willensvollstreckerin einzusetzen. Eine Willensvollstreckerin hat die Aufgabe, für einen Nachlass zu handeln, also können Rechnungen zu zahlen, Legate auszuzahlen oder so, bis die Erbengemeinschaft, also bis die Erbteilung hat stattgefunden. Eine Erbengemeinschaft, das ist die Summe von allen Erbinnen, die ich habe. Das ist ein komplexes Gebilde. Die können nämlich nur einstimmig handeln. Also die können nicht mit einem Mehrheitsverhältnis schauen, was wollen wir, wenn wir jetzt die Aktien verkaufen, wollen wir die Liegenschaft jetzt vermieten. Das braucht immer Einstimmigkeit. Und das ist in konfliktbehafteten Situationen natürlich ganz schwierig. Und dort kann eine Willensvollstreckerin helfen, wo er eben handeln kann, den Nachlass kann verwalten, bis es dann zur Teilung ist gekommen. Und die Willensvollstreckerinnen haben auch die Aufgabe, die Erbengemeinschaft zu begleiten, bei deren Erbteilung sie dort zu unterstützen. Man kann theoretisch als Willensvollstreckerin ohne einen Erbe oder eine Erbin einsetzen. Aber das ist etwas, das ich abrate davon. Weil da verschenkt man sich etwas. Weil die Handlungen von dieser Willensvollstreckerin, die selber Partei ist, steht natürlich immer unter dem Verdacht, dass sie auf die eigene Mülle wirtschaftet. Oder? Und darum empfehle ich immer, dass man jemanden aussenstehendes Drittes nimmt, jemanden, der etwas versteht von der Sache, wo nach Möglichkeit auch eine Autoritätsperson ist für die Erbinnen oder die einen Respekt hat von denen, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Ich wollte noch erklären, was Legat und Vermächtnis sind. Das ist einer der Begriffe auf eurer Liste. Man kann in einem Testament ja eben Erbinnen einsetzen, über das haben wir schon geredet. Und Erbinnen und Erben, die bekommen immer eine Quote vom ganzen Nachlass. Eine Quote vom ganzen Nachlass, also die Hälfte, alles, die Hälfte, ein 16, whatever. Und jetzt kann ich aber auch einzelne Gegenstände oder einzelne Geldbeträge jemandem geben. Und wenn ich das mache, dann ist das ein Legat. Oder ein Vermächtnis, das sind Synonyme, das bedeutet das Gleiche. Also ich kann sagen, 10'000 Franken an Public Eye oder irgend mein Klavier an mein Gottenkind oder meine Nachbarin soll irgend. Das sind immer Legate. Und die Erbinnen, die Erbengemeinschaft, muss dann die Legate ausliefern. Jetzt kommt es vor, dass man manchmal Testament sieht, wo jemand nur ein Legat schreibt. Also, mein ganzes Bargeld soll an meinen Bruder. Und wenn ich sage, mein ganzes Bargeld, das ist ein definierter Betrag, das kann man schauen, wie viel Bargeld ist um beim Tod. Ist das ein Legat? Und der ganze Rest geht dann an die Erbinnen. Man muss daran denken, dass immer, wenn man nur so einzelne Sachen in einem Testament verteilt, dass man immer noch eine Erbengemeinschaft hat. Oder es gibt Leute, die meinen, sie müssen im Testament alles ihr Vermögen verteilen. Aber das sind alles nur Legate. Und dann hat es immer noch eine Erbengemeinschaft, nämlich die, die das Gesetz vorsieht. Und die erben dann je nachdem nur noch die Rechnungen, die noch offen sind. Und das, was vergessen ist gegangen im Testament. Also man muss wirklich sich bewusst sein, dass es eine Erbengemeinschaft braucht oder ein Alleinerbe und nachher ein Legat gibt. Ein Testament, was ich sagen will, ein Testament schreiben ist eine komplexe Geschichte. Und ein Testament, ob das klar ist oder nicht klar ist, ob das Sinn macht oder ob das widersprüchlich ist und Anwaltsfutter produziert, merkt man erst, wenn man es eröffnet hat, erst nachdem man gestorben ist. Und weil man ein Testament, ja eben, wie ihr vielleicht wisst, auch von Hand daheim im stillen Kämmerchen schreiben kann, ist das manchmal eine Katastrophe. Wir Anwältinnen können uns die Hände reiben, oder? Aber es macht keine Freude. Weil mit einer einfachen Beratung hat man das alles klären können und es hat kein Gestürm gegeben. Und darum ist meine absolute Hauptaussage ist, geht euch auf jeden Fall beraten und wartet nicht, bis ihr 80 seid. Vielleicht erlebt ihr 80 nicht, oder? Es ist wirklich etwas, wo man, vor allem wenn man nicht in einer klassischen Familienstruktur ist und sagt, ja, halbe Hemd oder alles an Kind, das kann stimmen. Aber noch dort, ich würde euch empfehlen, euch zu beraten. Und dann hat man eine solide Sache und man hat vor allem ganz viel dazu beigetragen, dass es kein Gestürm gibt. Merci vielmals.
Das war eine Live-Aufnahme vom Wissen zum Zmittag mit Sibyl Matter, Fachanwältin Erbrecht, Notarin und Mediatorin zur Frage, wieso kommt es beim Erben so oft zu Streit und wie kann er verhindert werden? Die Veranstaltung fand im Rahmen des Themenfokus Hilfe, ich erbe statt. Möchtest du einmal live mit dabei sein beim Wissen zum Mittag in der Kaffeebar oder interessierst du dich für andere Angebote im Berner Generationenhaus? Besuche unsere Webseite, abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns auf dich.